Ja, schön, dass ihr da seid. Einige fahren noch in Urlaub, andere sind schon wieder heimgekehrt. Urlaubszeit, Urlaubszeit. Und es ist auch eine Zeit, wo wir vielleicht auch nochmal wieder besonders einfach Gott suchen und einfach diese Freiräume, die wir zeitlich haben, auch nutzen, um uns neu von Gott berühren und erfüllen und auch on fire setzen lassen. Und einige nicken und ich nicht, wie es dir heute Morgen gerade geht. Vielleicht bist du noch so halb verpennt oder bist müde oder hast irgendwelche Probleme oder Sorgen. Aber ich glaube, dass Gott immer wieder neu unsere Herzen wirklich on fire für ihn setzen will, weil er ist immer derselbe. Unsere Lebensumstände verändern sich, aber Gott ist immer derselbe und er ist immer die Liebe pur, wie Luther gesagt hat, ein Backofen voller Liebe. Ich weiß nicht, wie diese Vorstellung zustande kommt, ich will nicht so gerne im Backofen sitzen, aber er meint, also heißer geht nicht. Gott ist einfach so genial und seine Liebe ist einfach ja so stark, dass ihr sozusagen ja nichts irgendwie entgegentreten kann. Und mit dieser Liebe möchte Gott uns neu heute entzünden, durch sein Feuer des Heiligen Geistes. Und ich habe diese Predigt genannt, wie dein Glaube Feuer fängt. Meiner natürlich auch. Wie unser Glaube Feuer fängt. Und ich habe eine Geschichte ausgesucht. Wenn du die einmal gehört hast, dann vergisst du sie nicht wieder. Und die ist ein bisschen crazy Geschichte, aber irgendwie ja steckt da so viel drin, dass ich mich schon freue, mit euch gemeinsam darüber nachzudenken. Und diese Geschichte steht in 1. Könige 18, Vers 20 bis 40. Es geht nämlich um Elia, den großen Propheten, der wahnsinnige Wunder vollbracht hat. Und eins von diesen Wundern, wo du denkst, wow, noch Fragen? So ein Wunder wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Also ab Vers 20. Ahab, also das war der israelitische König damals, schickte in ganz Israel umher und ließ die Propheten auf dem Karmel zusammenkommen. Und Elia trat vor das ganze Volk und rief: Wie lange noch schwankt ihr nach zwei Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal es ist, dann folgt diesem. Doch das Volk gab ihm keine Antwort. Da sagte Elia zum Volk: Ich allein bin als Prophet des Herrn übrig geblieben. Die Propheten des Baal aber sind 450. Man gebe uns zwei Stiere. Sie sollen sich einen auswählen, ihn zerteilen und auf das Holz legen, aber kein Feuer anzünden. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk: Der Vorschlag ist gut. Nun sagte Elia zu den Propheten des Baal: Wählt ihr zuerst den einen Stier aus und bereitet ihn zu, denn ihr seid die Mehrheit. Ruft dann den Namen eures Gottes an, entzündet aber kein Feuer. Sie nahmen den Stier, den er ihnen überließ, und bereiteten ihn zu. Dann riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an und schrien: Baal, erhöre uns! Doch es kam kein Laut und niemand gab Antwort. Sie tanzten und hüpfend um den Altar, den man gemacht hatte. Um die Mittagszeit verspottete sie Elia und sagte: Ruft lauter, er ist doch Gott. Er könnte beschäftigt sein, könnte beiseite gegangen oder verreist sein. Vielleicht schläft er und wacht dann auf. Sie schrien nun mit lauter Stimme. Nach ihrem Brauch ritzten sie sich mit Schwertern und Lanzen wund, bis das Blut an ihnen herabfloss. Als der Mittag vorüber war, verfielen sie in Raserei und das dauerte bis zu der Zeit, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt. Doch es kam kein Laut, keine Antwort, keine Erhörung. Nun forderte Elia das ganze Volk auf: Tretet her zu mir. Sie kamen und Elia baute den zerstörten Altar des Herrn wieder auf. Er nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem der Herr gesagt hatte: Israel soll dein Name sein. Er fügte die Steine zu einem Altar für den Namen des Herrn, zog rings um den Altar einen Graben und grenzte eine Fläche ab, die zwei Seher Saat hätte aufnehmen können. Sodann schichtete er das Holz auf, zerteilte den Stier und legte ihn auf das Holz. Nun befahl er, füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es über das Brandopfer und das Holz. Hierauf sagte er, tut es noch einmal. Und sie wiederholten es. Dann sagte er, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Das Wasser lief rings um den Altar. Auch den Graben füllte er mit Wasser. Zu der Zeit nun, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt, trat der Prophet Elia an den Altar und rief, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott bist in Israel, dass ich dein Knecht bin und all das in deinem Auftrag tue. Erhöre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du sein Herz zur Umkehr wendest. Da kam das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde. Auch das Wasser im Graben leckte es auf. Das ganze Volk sah es, warf sich auf das Angesicht nieder und rief, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber befahl ihnen, ergreift die Propheten des Baal. Ach so, nee, das habe ich hier gar nicht mehr mit drauf. Aber lese ich trotzdem nochmal. Keiner von ihnen soll entkommen. Man ergriff sie und Elia ließ sie zum Bach Kishon hinabführen und dort töten. Das ist vielleicht etwas befremdlich für einige, die sich in der Bibel noch nicht auskennen. Das soll dieser Tötungsakt einfach zeigen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott möchte alle Ehre für ihn alleine und er duldet sozusagen keinen Götzendienst und keinen Götzenkult. Ja, wow, was für eine Story. Etwas länger, aber ich möchte gerne, dass wir auch wirklich immer weiter im Wort Gottes verwurzelt werden und nicht nur einzelne Sprüche kennen, sondern auch mal zum Beispiel so eine ganze Geschichte im Zusammenhang hören. Wie kommt Elia auf die Idee, diesen Wettbewerb da zu machen? Ich meine, auf so eine Idee muss man erstmal kommen, da das ganze Volk Israel zu versammeln, die ja so von Gott abgefallen waren oder nach zwei Seiten hin und her schwankten. Und dann noch 450 Baalspriester, die waren also bestimmt voll okkult drauf. Also es war nicht gerade so eine geistliche, tolle Atmosphäre, die zu Wundern einlädt. Und dann gibt Elia noch ganz genaue Anweisungen mit dem Holz und dem Stier. Und dann setzt er sogar noch einen drauf, dass er Gräben ziehen lässt. Und ich glaube, die haben alle gedacht, sag mal, spinnt der ein bisschen. Jetzt gießt er auf das Feuer, auf das Holz, wo das Feuer drauf fallen soll. Jetzt gießt er auch noch eimerweise Wasser drauf. Also das ist schon ein Spektakel. Hunderte von Leuten stehen drumherum und hören und beäugen diesen Elia. Denken auch, der tickt nicht ganz sauber. Warum lässt Elia sich darauf ein? Immerhin hätte er mit dem Tod bezahlen müssen, wenn das nicht geklappt hätte. Was bewegt Elia, sich so für seinen Gott aus dem Fenster zu hängen? Wirklich hineinzugehen, ja, auf dieses Glaubenswasser, vor allen Menschen, ja, Gott herauszufordern. Zeig dich, zeig, wer du bist, nämlich der eine, einzige, wahre Gott. Wir haben es gerade gehört. Elia hat es selber hier gesagt. Er sagte nämlich, heute soll man erkennen, dass du Gott bist und ich dein Knecht bin und all das in deinem Auftrag tue. Elia wusste also, er hat einen Auftrag von Gott. Er hatte es gehört in seinem Herzen. Er wusste, was Gott wollte. Ich glaube, bis hin zu den kleinsten Dingen, dass er den Altar wieder aufbaut und dann mit dem Wasser. Und wenn du einen Auftrag bekommst, per Brief, schwarz auf weiß, dann weißt du, hier steht das, bis dann und dann muss ich das und das zum Beispiel abgeliefert haben. Aber wenn Gott redet, möchte er immer ein glaubendes Herz vorfinden. Selbst die großen Propheten, es war ein Glaubensakt, immer wieder für sie eine neue Entscheidung, in das Risiko zu gehen und sich Gott so tief und noch tiefer hinzugeben, dass du ihm noch Größeres zutraust. Und ich glaube, je tiefer wir uns Gott hingeben, desto Größeres werden wir ihm auch zutrauen. Und da ist Elia ein Beispiel, ein Vorbild für uns. Er war so Gott hingegeben, dass er nicht gezweifelt hat, sondern dass er bereit war, sich da, ich will nicht, ja, zum Affen zu machen, kann man sagen. Sich einfach so öffentlich zur Schau zu stellen mit diesem Risiko, dass er bereit ist, für seinen Gott einzugehen. Warum gibt Gott ihm gerade diesen Auftrag? Er hätte doch irgendein anderes Wunder machen können. Warum gerade diesen Auftrag? Ich lese euch nochmal zwei Verse vor, Vers 21 und 24b. Hier steckt die Antwort. Da heißt es, und Elia trat vor das ganze Volk und rief, wie lange noch schwankt ihr nach zwei Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal es ist, dann folgt diesem. Doch das Volk gab ihm keine Antwort. Und dann heißt es später, dass Elia noch ruft, der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Warum will Gott sein Feuer senden? Er will sein Volk zurück. Er will sein Volk neu für sich gewinnen. Und da lässt er sich dieses unfassbare Wunder sozusagen, er lässt das Feuer direkt vom Himmel fallen, dass das Volk sieht, hier ist der wahre Gott. Der Gott, der mit Feuer kommt, ist der wahre Gott. Und hier sehen wir etwas vom Herzen Gottes. Gott hat es gemacht, weil er es nicht ertragen konnte, dass sein Volk so lau hin und her schwankte. Viele, ja, hatten den Götzenkult in ihr geistliches Leben integriert. Und Gott wusste, ich muss hier ein Machtwort sprechen. Ich muss um mein Volk kämpfen. Und das tue ich mit diesem heiligen Feuer, mit diesem großen Wunder, dass sie wirklich umkehren und erkennen, ich bin ihr Gott, der eine und einzige. Warum gerade mit Feuer? Feuer in der Bibel steht für Gott. Jedenfalls in vielen Zusammenhängen. Und auch für verschiedene Aspekte Gottes. Zum Beispiel für seine Heiligkeit. Das sehen wir bei Mose, der Gott in diesem brennenden Dornbusch begegnet. So, 2. Mose 3. Sind heute etwas mehr Bibelstellen, aber ich wollte das gerne, dass wir uns das einfach noch mal wirklich vor Augen führen. Ich lese mal für die, die sich noch nicht in der Bibel so auskennen, den ersten Vers mit. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin, der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Er sagte, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Hier begegnet Gott dem Mose in seiner Berufung, der großen, einzigartigen Berufung, die Mose hatte, in diesem Feuer des Dornbusches. Wir sehen aber auch, dass Gott im Feuer seine Herrlichkeit und Macht erweist. Dann, als sie dann sozusagen in der Wüste zum Berg Horeb kommen, das Volk Israel, heißt es dann, Exodus, also 2. Mose 19, Vers 17 und 18, Augenblick. Jetzt bin ich hier verkehrt. So. Entschuldigung, das ist hier ein bisschen. So, jetzt habe ich es. Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Unten am Berg blieben sie stehen. Der ganze Sinai war in Rauch gehüllt. Denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgestiegen. Und als letzte Bibelstelle Das Feuer kann auch für das Gerichtshandeln Gottes stehen, dass er verbrennt, was ihm nicht die Ehre gibt. Und das ist ein Feuer, vor dem wir uns auch fürchten könnten, weil Gott ist, wie gesagt, der heilige und der gerechte Gott. 1. Mose 19, 23. Als die Sonne über dem Land aufgegangen und Lot in Zoar angekommen war, ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen. Vom Herrn, vom Himmel herab. Er ließ ihre Städte einstürzen, mitsamt ihrem ganzen Umkreis, auch alle Einwohner der Städte und alles, was auf den Feldern wuchs. Wow, das Feuer ist nicht nur irgendwie ein Unterhaltungsprogramm, sondern das Feuer steht für Gott, für die verschiedenen Aspekte. Und wir können das nicht trennen. Gott ist immer Liebe, aber Gott ist auch immer heilig und Gott ist immer gerecht. Gott will seinem Volk neu begegnen in diesem Feuer, was direkt aus dem Himmel kommt. Möchte er sich seinem Volk in einer Weise offenbaren, ja, dass sie umkehren zu ihm, dass sie gewiss werden, neu. Unser Gott ist der eine und einzige wahre und wirkliche Gott. Und er will, dass dieses Feuer wohin fällt? Auf den Opferaltar, auf den Ort, wo sich Himmel und Erde berühren, an dem Ort, wo das Bewusstsein der Menschen da ist. Wir sind Sünder, wir sind schuldig, wir brauchen ein Opfer, was Gott annimmt, um uns zu vergeben, um Versöhnung, um Sühne zu wirken. Es ist der Opferaltar, auf den das Feuer fällt. Ein Ort, wo der heilige Gott dem sündigen Menschen begegnet und Sühne schenkt, Vergebung und Versöhnung schenkt. Was hat das nun alles mit dir und mir zu tun, mit uns heute als Christen? Weil wir leben doch, Halleluja, nicht mehr im Alten, sondern im Neuen Bund, nicht mehr im Alten Testament, sondern im Neuen, sag ich mal, Testament heißt ja Bund. Und wir brauchen keinen Altar mehr, auch wenn wir hier noch einen haben. Aber das ist kein Opferaltar, sondern das ist ein Altar des Dankes, wo wir sagen, ja Herr, hier wollen wir Jesus Christus im Abendmahl jeden Sonntag neu feiern, dass du das eine und einzige Opferlamm bist, was ein für alle Mal alle Schuld der Welt auf sich genommen hat, getragen, gesühnt hat, ein für alle Mal. Und diese Bibelstelle muss ich euch einfach nochmal vorlesen. Hebräer 10, Vers 11 bis 14. Und jeder Priester steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Dieser aber, also Jesus, hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Seitdem wartet er, bis seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden. Denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Wow, ein einziges Mal, ein allgenügsames Opfer, was Jesus für die ganze Menschheit gebracht hat. Und das ist die Basis unseres Glaubens. Nicht das, was wir immer wieder tun für Gott, unsere Anstrengung, sondern Glaube heißt, wir empfangen das, was Gott für uns getan hat. Das heißt Glaube. Und das ist die einzigartige, einzige Religion, die im Zentrum das hat, was Gott für uns getan hat und nicht, was wir für Gott tun müssen. Und das ist die Freiheit der Kinder Gottes, in der wir leben dürfen, in der wir stehen dürfen. Jesus hat es getan. Wir brauchen nicht mehr diesen Sühnopferaltar. Ein für alle Mal hat Jesus durch das Kreuz alles genommen, was zwischen uns und Gott stand, und hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Und was geschah dann? Das Feuer Gottes kommt auf dieses Opfer, was Jesus gebracht hat. Wie? Durch den Heiligen Geist. Und ich finde, das ist wirklich, als ich so über den Text nachdachte, fand ich das wirklich so ein bisschen zum Gänsehaut kriegen. Es war mir vorher noch nie so bewusst, dass Gott antwortet auf Opfer, auf das Opfer seines Sohnes, mit der Kraft und mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Und ich möchte noch etwas einfügen, weil da können wir manchmal vielleicht innerlich hängen bleiben. Es ist nicht so, dass Gott der grausame Gott ist, der sagt, ich brauche aber ein Opfer. Sondern wir glauben an den dreieinigen Gott. Gott ist der eine. Und dieser eine Gott hat sich für uns hingegeben, in Jesus. Aber es war sein eigener Wille. Er hat zwar im Garten Gethsemane, weil er auch ganz Mensch war, natürlich hatte er Furcht und Angst. Das zeigt ja gerade, wie kraftvoll seine Erlösung ist, weil er ganz einer von uns geworden ist. Und so hatte er Todesfurcht und er wusste, dieses Kreuz ist die Finsternis pur, ist die Hölle pur. Und natürlich hatte er als Mensch, der hier auf dieser Erde war, Sohn Gottes, aber auch ganz Mensch, hatte er Furcht vor diesem Kreuzestod. Aber was hat er gebetet? Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, weil er wusste, es ist der einzige Weg zum Heil, zur Rettung der Menschheit. Die Menschen, die er genauso geliebt hat wie der Vater, so wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich euch, dachte Jesus. Ja, das Feuer fällt. Jesus ist gekommen und Johannes der Täufer sagt in Lukas 3,16, also ich glaube, so viele Bibelstellen hatte ich noch nie, aber ich mag das. Sonst haben wir meistens immer ja nur eine, so eine oder höchstens noch. Also da sagt nämlich, das finde ich auch toll, dass Johannes, der Täufer sagt es, ne? Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Juhu, mit Feuer taufen. Und Jesus sagt auch in Matthäus 10,34, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Und ich wünschte, es würde schon brennen. Das sagt Jesus, dazu ist er gekommen, für uns zu sterben, aber auch ein Feuer anzuzünden, nämlich das Feuer des Heiligen Geistes. Und er, nach seiner Auferstehung, sagt er seinen Jüngern, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und wie kam die Kraft des Heiligen Geistes? Apostelgeschichte 2,3, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer. Und auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. Das war ein gewaltiges Wunder, dass zu Pfingsten nämlich das Feuer Gottes sozusagen stellvertretend für diese kleine Jüngerschar auf uns als Menschheit herabkam. Gott, das Feuer nicht mehr ausschließlich für sein Volk Israel hatte, um sich zu offenbaren, sondern er wollte, dass das Feuer bis an die Enden der Erde geht, wie Jesus gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein, bis an die Enden der Erde. Und dass du heute Morgen hier sitzt, ist nur deshalb, weil dieses Feuer des Heiligen Geistes ansteckend ist, weil es andere anzündet. Wozu ist es gesandt? Jeder begann in anderen Sprachen zu reden. Das war nicht so ein müdes Sprachengebet, sondern das ist ein prophetisches Zeichen hier in der Pfingstgeschichte. Das soll dafür stehen, dass Gott löst unsere Zunge durch die Leidenschaft, die in unser Herz liegt, löst er unsere Zunge, dass wir Lust haben, dass wir gar nicht anders können, als Zeugen für Jesus zu sein, als hinauszugehen, als die beste Botschaft der Welt, in dieser Leidenschaft, in diesem Feuer und Flamme sein, diesem Brennen sein im Geist, uns davon entzünden zu lassen und einfach dadurch andere anzustecken. Halleluja. Wow, was haben wir für einen Gott? Dass Gott dieses Feuer gesandt hat, das war allein sein Plan, allein seine Gnade. Aber Gott möchte mit uns zusammenarbeiten, wie damals mit Elia. Er wollte, dass Elia diesen Altar erbaut. Und genauso möchte Gott, dass wir ihm heute unsere Herzen hinhalten und bereit sind, wirklich uns neu entzünden zu lassen. Und für jeden von uns hat er einen unterschiedlichen Plan, wie er mit diesem Feuer in deinem Leben wirken will. Dass nicht nur du erleuchtest, dass nicht nur du brennst, dass nicht nur du erfüllt bist, begeistert von Jesus, ja, sondern dass die Welt erkennt, Jesus lebt. Er ist lebendig und er ist der eine wahre Gott, der einzige Weg zum Vater. Ich glaube, dass Gott neu ein Feuer anzünden will. Da bin ich mit vielen, auch anderen geistlichen Leitern, mit vielen Christen in diesem Land total einig. Wir beten so lange dafür, dass Gott ein neues Feuer sendet, eine neue Kraft des Heiligen Geistes sendet. Denn wenn der Heilige Geist wirklich kommt in der Dimension, wie es uns das Neue Testament zeigt, ja, dann wird ein Lauffeuer entstehen. Dann entsteht ein total kraftvolles Feuer, was einfach über Mauern springt, über Herzensmauern, was alles überwindet, was wir jetzt im Negativen gesehen haben, in diesen schrecklichen Bränden im Mittelmeerraum. Aber Feuer hat Kraft, Feuer hat Macht, aber Gott will es zum Guten, zum Segen für Menschen nutzen. Feuer hat wirklich diese Power, sich auszubreiten, fast wie von selber, anzuzünden. Wie kann mein und dein, wie kann unser Glaube jetzt dieses Feuer fangen? Habe jetzt noch 3 kürzere Punkte, aber wichtige. Erstens, gib dich Gott als lebendiges und heiliges Opfer hin. Jesus war das allgenügsame Opfer für uns, aber als Antwort auf das, was Jesus getan hat, können und sollen und dürfen wir jetzt unser ganzes Leben für Gott öffnen, für Gott hingeben und so tief vor ihm beugen, dass Gott wirklich in deinem Herzen, in deinem Leben genau das tun kann, was er sich vorgenommen hat. In Römer 12, 1 bis 2 heißt es ja, dass wir unseren Leib hingeben sollen. Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dazu bringen als euren geistigen Gottesdienst. Gott möchte nicht nur, dass du hier 2 Stunden die Woche deinen Popo auf dem Stuhl platt drückst, sag ich mal, sondern Gott möchte, dass wir mit unserem ganzen Leben, und der Leib steht hier für unser ganzes Leben, das heißt ja auch, dass wir unsere Gedanken erneuern sollen, nicht anpassen sollen an diese Welt. Sind wir bereit, uns wirklich Gott ja in dieser Tiefe hinzugeben, dass nichts mehr zwischen ihm und uns steht? Erlauben wir ihm, alles zu verbrennen? Geben wir ihm alles auf seinen Altar, was ihm nicht die Ehre gibt, was ihm im Weg steht, um uns noch mehr zu segnen? Gott will dich noch mehr segnen. Gott will uns noch mehr segnen. Aber er braucht diesen Akt immer wieder neu, der tieferen Hingabe, des sich tieferen Verschenkens an ihn. Hast du diese Liebesbeziehung zu Jesus, dass du weißt, mein Herz, mein Leib, meine Seele, mein Sinn, ich gebe sie dir. Herrsche über mich. Das ist Gottes Sehnsucht. Zu seinem Volk damals, das ist die Sehnsucht von Jesus heute an uns. Dass wir uns selber vollkommen an Gott verschenken, damit er durch uns hindurch seinen Willen tun kann. Das zweite, bitte Gott um sein Feuer. Elia hatte diesen Auftrag und die Verheißung. Ich glaube, er hatte den Glauben, Gott würde das tun, was er verheißen hat. Aber wie kam das Feuer konkret? Durch das Gebet von Elia. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, ruft und schreit er. Erhöre mich, Gott, erhöre mich. Es war Gottes eigener Plan. Aber Gott möchte, obwohl es sein eigener Plan ist, trotzdem gebeten werden. Immer wieder sehen wir, wie wichtig das Gebet ist in der Bibel. Und ich möchte euch heute neu einladen, wirklich das Gebet nicht gering zu achten, nicht als irgendeine Übung, die so dazugehört, durch die ich mich vielleicht ein bisschen besser fühle, sondern auch in ein Gebet einzutreten, wo wir auch darum ringen, dass Gott sich neu verherrlicht, dass Gott neu kommt mit diesem Feuer seiner Leidenschaft, dass er uns neu entflammt und entzündet und dass von uns etwas ausgeht, nämlich eine Bewegung hinein, von uns Christen, eine Bewegung hinein in dieses Land, in diese Gesellschaft hin zu den Menschen. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du sein Herz zur Umkehr wendest. Und wie ist die Reaktion? Das muss ich noch mal kurz vorlesen. Warte mal, jetzt bin ich hier ganz lost. Mein Zettel ist weg, Hilfe. warte mal. Ach Mensch, ja, danke. Da kam das Feuer des Herrn. Herrn herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde. Auch das Wasser im Graben leckte es auf. Das ganze Volk sah es, warf sich auf das Angesicht nieder und rief, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Diese Umkehr, wenn der Heilige Geist in diesem Feuer kommt, dann geschehen nicht nur große Zeichen und Wunder, dann bekehren sich nicht nur viele, viele Menschen, sondern ist auch die Heiligkeit Gottes da, dass Menschen wirklich in der Tiefe ihres Herzens umkehren, wirklich Gott erkennen in einer vollkommen neuen Dimension. Und als letztes, als drittes, wie fängt unser Herz neu Feuer? Geh im Gehorsam die Schritte, die Gott dir zeigt. Auch wenn es neue, wenn es ungewöhnliche Schritte sind. Ich möchte bereit sein, auch hier mit der Gemeinde neue, auch ungewöhnliche Schritte zu gehen. Und Gott führt uns viel Neues. Das sehen wir allein mit unseren iranischen Geschwistern. Gott hat euch zu uns geführt. Und ich war jetzt letzte Woche am Dienstagabend mal in diesem Basiskurs von Al Jazeera Film geguckt mit Silvia. Und plötzlich hatte ich das so im Herzen, das ist wirklich Gemeinde, das ist wirklich Reich Gottes. Hier geschieht das, was Gott heute Neues tun will. Auch wenn er das schon ein paar Monate oder jetzt ein Jahr oder zwei macht. Aber ich hatte plötzlich vom Heiligen Geist, ja, hier bewegt sich was. Und das hat keiner von uns geplant. Und lass uns offen sein dafür, dass Gott uns auch ungewöhnliche Wege führt. Es wird alles trotzdem in seinem Frieden sein, aber es wird Abenteuer sein. Und darauf freue ich mich. Gott möchte uns neue Wege führen, wie den Elia. Er hat auf sein Gehorsam gewartet, dass Elia das tut, was Gott ihm aufgetragen hatte. Nur so fiel das Feuer. Und ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die so an Gottes Herzen dran sind, dass wir erkennen, dass wir spüren, dass wir uns danach verzehren und sagen, Herr, welche Schritte, welche neue Wege willst du uns führen? Ja, Gott ist ein Gott, der liebt und darum ist ein Gott, der rettet, der vergibt und der heilt, der befreit und der in Ewigkeit uns bei sich haben will. Das ist das ganze Programm. Das ist so einfach. Das ist Jesus. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir immer mehr so eine Gemeinde werden, wo die Leute so reinkommen, natürlich, dass wir das ja auch merken, dass wir sagen, ja, hier ist Jesus. Das ist ganz einfach, hier ist einfach Jesus. Und alles andere macht Gott. Alles andere macht Gott in unseren Herzen, unseren Leibern, unseren Beziehungen, mit unseren Problemen. Aber dazu möchte Gott, dass wir uns ihm ganz neu tiefer hingeben. Ich möchte dich einladen, ja, jetzt heute vielleicht nochmal tiefer zu Gott umzukehren, diese erste Liebe dir neu schenken zu lassen und ja, Gott erlauben, dein Herz neu anzuzünden. Und dass du gar nicht anders kannst, als dass von dir wie ein Lauffeuer der Liebe Gottes hingeht zu den Menschen. Lass uns doch so einen kleinen Augenblick in der Stille, so jeder für sich persönlich, das so nachklingen lassen. Jeder hat vielleicht eine andere Antwort auf das Wort, was Gott gerade zu uns gesprochen hat. Komm, Heiliger Geist, komm, Geist Gottes, komm, du Feuer Gottes. Herr, wir halten uns dir hin in unserer Schwachheit, in unseren Kompromissen, die wir so oft mit so vielem eingehen, vielleicht mit unserer Lauheit, unserer Halbherzigkeit, Vater. Aber du hast damals um dein Volk gerungen. Herr, du hättest das Feuer gebrauchen können, um sie zu vernichten. Aber du hast es gebraucht, um sie zu dir zurückzuholen, Herr. Und danke, dass du uns berührt hast mit diesem Feuer, Herr, dass du unsere Herzen angezündet hast im Glauben. Aber komm, Geist Gottes, und zünde uns neu an, dass wir wirklich wieder neu brennend werden im Geist, Herr. Dass es nicht was Gemachtes, was Aufgesetztes, was Gewolltes oder in irgendeiner Weise Erwartetes, sondern du willst es schenken, Herr. Du wartest darauf, dass wir uns dir weiter tiefer hingeben, unsere Abhängigkeit von dir erkennen und bekennen und sagen, komm Herr, wirke du, dass wir, was wir nicht tun können, nämlich dass unsere Herzen dir ganz gehören, unsere Leben dir ganz gehören und dass deine Liebe so aus uns rausfließt, dass es attraktiv ist für die Menschen um uns herum, dass wir sie nicht voll quatschen, Herr, sondern dass wir auf dich achten, Geist Gottes, und dass wir natürlich, Jesus, dich bezeugen, in deiner Demut, deiner Liebe, aber auch in diesem kühnen Mut, den wir von Elia lernen können. Du willst dich verherrlichen und du verherrlichst dich jeden Tag neu. Und wir beten, tu es mehr, tu es weiter, zu deiner Ehre, Herr. Amen.